Wir fahren fort in unserer Reihe durch das letzte Buch der Heiligen Schrift. Und so lade ich euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen zu Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 14. Offenbarung, Kapitel 14. Ich lese uns die Verse 14 bis 20. Offenbarung, Kapitel 14, ab Vers 14. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und ich sah und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter hinein des Grimmes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor, bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, der du sitzt auf den Thron des rechten Gottes, der du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Du hast auch Macht über unser aller Leben. Und wir bitten dich jetzt, sieh gnädig auf uns. Hab Erbarmen mit uns. Wir wollen auf dein Wort hören. Schenk uns Einsicht und Erkenntnis, auf das wir leben. Darum bitten wir dich, Herr, um deines Namens willen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Ihr Lieben, es herrschte einst in unserem Land ein grausamer Krieg. Und ich spreche nicht von dem Ersten oder von dem Zweiten Weltkrieg. Ich spreche von einem der blutigsten und grausamsten Kriege überhaupt. Ich spreche von dem 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert. Man sagt, damals starb jeder Dritte im Land. Millionen von Menschen, ungezählt. Krieg, Hunger und Seuchen sorgten für ein Massensterben. Überall Tote im Land. Und in dieser überaus schrecklichen Zeit entstand ein Lied, das gesungen wurde, ein deutsches Volkslied, das sogenannte Schnitterlied oder auch Erntelied genannt. In dem Lied heißt es: Es ist ein Schnitter, der heißt Tod. Er hat Gewalt vom höchsten Gott. Heut wetzt er das Messer, es schneit schon viel besser. Bald wird er drein schneiden, wir müssen's nur leiden. Hüte dich, schöns Blümelein. Was heute noch grün und frisch da steht, wird morgen schon hinweggemäht. Mit anderen Worten, der Tod ist wie ein Schnitter von Blumen. Er kommt mit seinem scharfen Messer, er hat Autorität von Gott und er kommt, um das Leben zu nehmen. Die Leute, die noch voll im Leben stehen, werden morgen hinweggemäht. Und darum, gib Acht. Und jetzt werden in diesem Lied verschiedene Blumen aufgezählt. Da heißt es zum Beispiel: viel, 100.000 ungezählt, was nur unter die Sichel fällt. Ihr Rosen, ihr Lilien Euch wird er austilgen, auch die Kaiserkronen wird er nicht verschonen. Hüt dich, schöns Blümelein. Mit anderen Worten, der Tod geht mit seiner Sichel einher und er schneidet alle Blumen ab, alle, Hunderttausende, ungezählt. Er macht Halt vor niemanden, selbst vor den Adligen nicht. Ja, und im Dreißigjährigen Krieg konntest du förmlich zusehen, wie dieser Schnitter einherging und wie er seine Sichel schwingt und schwingt und schwingt und einer nach dem anderen fällt tot um. Daraus, unter anderem, entwickelte sich auch die Vorstellung des Sensenmanns. Ja, der personifizierte Tod, diese grippenhafte Gestalt, ein Skelett gehüllt in einer schwarzen Robe mit einer Sense, um die Menschen dahin zu mähen. Der erntet, wenn die Zeit reif ist, der kommt, um die Seelen zu sich zu holen. Für die Leute waren das keine Spuk- oder Gruselgeschichten am Lagerfeuer im Dreißigjährigen Krieg. Sie erlebten das Tag für Tag, den Tod hautnah, vor ihrer Haustür, ja in ihren eigenen Häusern. Der Schnitter ging einher und man wusste nicht, wen es als nächstes trifft. Der Predigttext für heute Abend erinnert dich daran, dass deine Lebenszeit begrenzt ist. Dass deine Zeit hier auf Erden begrenzt ist. Und nicht nur das, nicht nur deine persönliche Lebenszeit, auch die Lebenszeit der gesamten Menschheit ist begrenzt. Denn der Schnitter kommt. Er kommt, um zu ernten. Das Erste, was wir uns heute hier anschauen wollen, ist der Schnitter. Der, der erntet. Ab Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Ihr seht, der Schnitter ist kein Sensemann, gehüllt in einer schwarzen Robe. Dieser Schnitter sitzt auf einer weißen Wolke. Es ist kein weltlicher, irdischer Thron. Er sitzt auf einer weißen Wolke. Wer uns hier gezeigt wird, ist himmlisch. Er ist vollkommen, er ist rein und gerecht und heilig, er ist göttlich. Der Schnitter ist kein Skelett, kein Ungetüm, er ist der Menschensohn. Dieser Schnitter ist ein Mensch, doch nicht nur das, dieser Schnitter ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich, denn von Gott heißt es in Psalm 104, dass er einherfährt auf der Wolke. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Schnitter? Er wurde uns doch bereits vorgestellt in Offenbarung Kapitel 1, Vers 13, wo es heißt, da wandelt einer inmitten der sieben goldenen Leuchter, welche sind die sieben Gemeinden. Einer gleich einem Menschensohn. Es ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Sahen ihn nicht der Jünger nach seiner Auferstehung zum Himmel auffahren in einer Wolke? Und sprachen nicht die Engel zu seinen Jüngern, so wie ihr ihn zum Himmel aufgefahren habt, gesehen habt, so wird er wiederkommen? Haben wir nicht gelesen in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7? Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstoßen, durchbohrt haben. Und es werden wehklagen, seinetwegen, alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Christus selbst lehrte, was geschehen wird an jenem Tag, am Ende aller Zeit, wenn die Zeit dieser Welt abgelaufen ist. Es spricht in Matthäus 24. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Ja? Christus ist der Menschensohn und die Wolken sind sein Gefährt. Es heißt darum nicht umsonst in dem Propheten Daniel Kapitel 7, mehr als 500 Jahre aufgeschrieben vor Christi Geburt, da heißt es, und ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und jetzt hör mal. Und es wurde ihm Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Wer ist dieser Menschensohn auf der weißen Wolke? Es ist niemand Geringeres als der Sohn des lebendigen Gottes, der Christus, den der Vater im Himmel eingesetzt hat als den Messias, als den König und Herr über die gesamte Menschheit, über alle Nationen. Und darum heißt es in unserem Predigtext Vers 14, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz trägt. Er trägt auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz. Er ist Christus. Er ist der Gekrönte. Er ist der Sieger, er ist der Löwe aus dem Stamme Juda, der überwunden hat. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt zu Rechten Gottes der Macht auf dem Ehrenplatz, auf dem höchsten Thron. Der Vater hat ihn gekrönt mit aller Herrlichkeit, er hat ihn intronisiert und er regiert über alle Menschen, über alle Völker. Alle Menschen, lehrt uns die Heilige Schrift, sind sein, sein Besitz. Sie wurden ihm übergeben. Ihm gehört die Erde, ihm gehört jede Seele. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und die Offenbarung zeigt dir nun, dieser Herr, er kommt wieder, um seinen rechtmäßigen Besitz zu beanspruchen. Er kommt wieder, um zu ernten, was ihm gehört. Was ihm gehört. Und darum schreibt Johannes weiter, Vers 14. Und in seiner Hand hatte er was? Eine scharfe Sichel. Johannes sieht, wie Christus eine scharfe Sichel in seiner Hand hat. Ein Schneidewerkzeug, ein langes Messer mit einer gebogenen Klinge wie eine Mondsichel, halbmondförmig. Ein Ernteinstrument, ein Messer, um abzuernten. Bei der Getreideernte nahm man die Sichel, um die reifen Ähren abzuschneiden und abzuernten. Über Christus wird uns hier gesagt, dass er eine scharfe Sichel in seiner Hand hat. Lange, lange Zeit wartet Christus. Und bildlich gesprochen, wetzte er, schärfte er seine Klinge. Über 2000 Jahre. Seine Klinge ist scharf. Sie ist bereit. Er wartet auf den Tag, wo sie zum Einsatz kommt. Verstehst du, wer der Schnitter ist? Wer über dein Leben und das Leben aller Menschen auf Erden bestimmt? Es ist Christus. Es kommt der Tag, da wird er diese gesamte Erde, den ganzen Planeten, die gesamte Menschheit abernten. Denn alle Bewohner der Erde sind sein. Ob du es willst oder nicht, du bist in seiner Hand. Lasst uns schauen jetzt, wie diese Ernte aussieht. Uns wird von einer zweifachen Ernte hier berichtet. Zweitens, die Getreideernte, von der wir hier lesen. Jesus Christus sprach an vielen Stellen in Gleichnissen von einer Ernte, die er durchführen lassen wird am Ende der Tage. In Matthäus Kapitel 13 zum Beispiel haben wir eine Reihe von solchen Gleichnissen von Säen und Ernten. Und Christus gibt dann auch eine einfache Erklärung für uns, zum Beispiel in Bezug auf das Gleichnis von dem Ackerboden und dem Unkraut. Hör einmal, was Christus hier zu sagen hat. In Matthäus Kapitel 13, ab Vers 37. Christus spricht: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, ist er. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitte aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung der Zeitalter sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reiche ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Wer von euch Ohren hat, der höre. Ganz genau hin. Denn das ist, was passieren wird am Ende dieser Tage. Christus erklärt auf einfache Weise, wie diese Welt zu verstehen ist. Er ist der gute Seemann. Er sät aus, diese Saat. Alle, die glauben, die zu seinem Reich gehören. Und sie wachsen heran bis zur Vollendung des Zeitalters, bis die Ernte reif ist. Und dann wird er sie ernten. Er wird sie sammeln, er wird sie bringen in das Reiche seines Vaters, wo sie verherrlicht sein werden in Ewigkeit. Aber es gibt auf diesem Acker dieser Welt auch Ungläubige und Christus bezeichnet sie, ohne zu schmeicheln, als Unkraut. Als Unkraut. Als welche, die überhaupt nichts auf seinem Grund und Boden zu schaffen haben. Und sie wachsen ebenso auf dieser Erde heran. Und sie werden geerntet und sie werden gesammelt und sie werden ins Feuer geworfen. Der Punkt ist, Christus besitzt dieses Feld der Erde, er besitzt diesen Acker, es ist seine Welt. Er ist der Menschensohn, der Besitzer aller Seelen, aller Menschen, sein Grundstück, seine Pflanzen. Die Ernte ist sein. Er hat das Schicksal eines jeden Menschen in seiner Hand. Und er wartet. Er wartet auf einen bestimmten Zeitpunkt, um die gesamte Ernte einzuholen. Darum heißt es weiter in unserem Predigttext, Vers 15. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, zu, mit lauter Stimme, schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Es gibt eine Stunde des Erntens. Eine Stunde, die der Vater, so sagt es uns Apostelgeschichte 1, Vers 7, festgesetzt hat in seiner Vollmacht. Und jetzt kommt ein Engel vom Vater aus dem Tempel zu Christus und sagt, jetzt ist es soweit. Die Stunde des Erntens ist gekommen. Du Menschensohn, wirf nun deine Sichel aus. Die Stunde des Erntens ist gekommen. Christus wartet auf diesen Tag. Wir lesen in 2. Petrus Kapitel 3, dass Spötter auftreten. Und sie fragen, wo bleibt denn Christus nach seiner Verheißung? Wann kommt er denn wieder in den Wolken? Und Petrus lehrt uns, er verspätet sich nicht. Er wartet geduldig, weil er will, dass alle zu Buße kommen, die gerettet werden sollen. Und wenn der Letzte gerettet ist, dann wird er kommen, um zu ernten. Diese Erde ist ein großer Acker. Und Christus wird alle Gläubigen ernten. Erinnert euch daran, dass wir zu Beginn des Kapitels von den 144.000 gelesen haben, die die Erstlingsfrüchte genannt werden. Christus wirft seine Sichel aus und er erntet alle Gläubigen ab und kein einziger wird fehlen. Wenn die Zeit reif ist, kommt er. Und wir sehen hier, der Schnitter hat Helfer. Wir lesen hier mehrfach von Engeln, auch Vers 17 hier. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor und auch er hatte eine scharfe Sichel. In den Evangelien sagt Christus mehrfach, dass es seine Engel sein werden, die er sendet. Wenn es also hier heißt, dass Christus seine Sichel auswirft, dann ist das ein Bild dafür, dass er seine Engel aussendet, die Menschen abernten werden. Immer wieder sagt es die Heilige Schrift sehr deutlich, dass Christus kommen wird mit seinen Engeln, mit seinen Dienern, mit seinen Knechten, die seine Arbeit ausrichten. Und übrigens passiert das schon jetzt überall unter uns. Denn jedes Mal, wenn ein Mensch stirbt, was passiert? Wir lernen das in Lukas Kapitel 16, da ist die Rede von dem armen Lazarus, der stirbt vor dem Haus des reichen Mannes. Und da heißt es, es geschah aber, als der Arme starb, wurde er von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen. Schon jetzt tragen die Engel die Seelen zum Herrn. Schon jetzt führen die Engel ins Paradies. Aber die Offenbarung zeigt uns und die Evangelien, dass es am Ende die große Sammlung geben wird. Am Ende der Tage wird er seine Engel aussenden. Christus sagt ja in Matthäus 24, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln. Von den vier Winden her und von dem einen Ende des Himmels bis zum anderen der Erde. Jesus Christus kommt und ihm gehört die Ernte. Aber ihr Lieben, die Offenbarung zeigt uns jetzt, dass nicht nur Gläubige geerntet werden. Das Dritte, die Weinernte, ab Vers 17. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Ihr Lieben, die Ernte besteht nicht nur aus Gläubigen. Christus ist auch der Besitzer aller Ungläubigen. Ihm gehören alle Seelen, ausnahmslos. Er hat Macht, auch sie zu ernten, ihr Leben zu beenden und zu verfahren mit ihnen, wie er will. Groß und klein, arm und reich, jung und alt, Mann und Frau, alle Arten von Menschen. Er hat Macht über sie alle. Und was tut Christus mit denen, die geerntet werden, die aber ungläubig sind? Ihr Lieben, was hier nun geschrieben steht, ist erschütternd. Diese Beschreibung hier ist im höchsten Maße brutal. In Vers 18 wird uns gesagt, dass ein Engel nun auftritt, der die Macht über das Feuer hat. Das bedeutet, er ist ein Gerichtsengel. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass Feuer niederfällt auf Sodom und Gomorra. Der Macht hat zu strafen. Und er kommt nun und sagt: Es ist soweit. Es ist nun soweit. Und achtet darauf, er kommt aus dem Altar. Ihr wisst, das war der Ort, wo die Gebete der Heiligen dargebracht wurden. Gott antwortet jetzt auf das Schreien seiner Heiligen. Er antwortet nun auf das Gebet, das Schreien seiner Märtyrer, die zu Fuße des Altars beten. Erinnert euch daran? Vers 18. Und ein anderer Engel, der die Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Die Ungläubigen werden hier mit Trauben verglichen, mit Beeren am Weinstock der Erde. Es kommt der Tag, da werden alle Ungläubigen gesammelt werden, abgeerntet von dem Engel. Was passiert mit ihm? Was passiert mit diesem Menschen? Vers 19. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Grimmes Gottes. Was tat man in der Antike mit den Trauben, die man gesammelt hat? Nun, man sammelte sie und warf sie in die Kelter. Das ist eine Weinpresse. Im Boden, im Felsen gehauen, gab es eine Vertiefung, sozusagen ein Becken. Da gab es Abflusslöcher oder Kanäle, damit der Saft abfließen kann in ein tiefer gelegenes Becken, wo der Saft gesammelt wird. Und man warf die Trauben in die Vertiefung, in das Becken, und dann kamen Männer, die barfuß die Trauben zerstampften, zerquetschten. Die Haut und die Kleidung der Traubentreter färbten sich dabei rot von dem Saft. Genau das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Was wir hier sehen, ihr Lieben, ist nicht angenehm. Es ist brutal, es ist erschreckend, aber es ist die Wahrheit. Die Trauben hier sind keine Früchte von Weinstock, sondern ungläubige Menschen von dieser Erde. Die Ungläubigen werden versammelt und in die große Weinpresse Gottes geworfen, wo Platz für alle ist. Es ist die Kelter, die Weinpresse des Grimmes Gottes. Es ist der Zorn des lebendigen Gottes. Was passiert hier in diesem Kelter des Zornes Gottes? Vers 20. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. So wie die Traubentreter die Weintrauben zerquetschen, so werden hier die Ungläubigen zertreten, zerquetscht zermalmt. Und das Blut fließt jetzt aus der Kelter. Und wie lang ist dieser Blutstrom? 1600 Stadien, umgerechnet etwa 300 Kilometer. Wenn du zu Fuß gehst von Frankfurt bis zum Bodensee und stell dir vor, du gehst Stunde für Stunde, Tag für Tag, bis du ankommst und das Einzige, was du siehst, ist Blut. Blut, Blut und Blut. Du kannst 60 Stunden am Stück wandern. Du wirst nichts sehen als Blut. Bis an die Zügel eines Pferdes, grob gesagt ungefähr 1,5 Meter hoch. Ihr Lieben, das ist kein Blutbad, das ist ein Blutmeer. Die einen sagen, diese Zahl ist theologisch zu verstehen, wie auch die anderen Zahlen in der Offenbarung. Es ist eine Symbolzahl, die nicht unbedingt eine wörtliche Maßeinheit meint. Andere sagen, es ist eine Zahl, die man zu berechnen hat, und dann kommen sie darauf, um so viel Blut zusammenzukriegen, muss sozusagen die gesamte Weltbevölkerung und ja noch mehr ausgequetscht werden, um so viel Blut zusammenzubekommen. Andere sagen, diese Zahl ist geistlich zu verstehen, 4 mal 4 mal 10 mal 10. 4 steht in der Offenbarung für alle 4 Enden der Erde und 10 für die Vervollständigung. Mit anderen Worten ausgedrückt, alle Menschen der Erde werden hier zerquetscht. Ob du nun die wörtliche Auslegung vertrittst oder sagst, es ist eine theologische Zahl, du kommst auf dasselbe Ergebnis, denn es heißt ja hier, es ist der Weinstock der Erde. Es geht tatsächlich um alle Menschen. Es wird gesagt, die Kelter Gottes hier ist außerhalb der Stadt. Denk daran, dass es zwei Städte gibt in der Offenbarung. Einmal die große Stadt Babylon und einmal die Stadt Gottes. Hier ist die Rede von Jerusalem, dem neuen Jerusalem, das Volk Gottes, die zu Gottes Stadt gehören. Alle, die außerhalb dieser Stadt sind, alle, die nicht zu dieser himmlischen Stadt Jerusalem gehören, werden zerquetscht werden, werden zermalmt werden. Es ist der große Tag der Rache Gottes. Es ist der Tag seiner Vergeltung. Der Herr spricht in Jesaja 63, ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Und jetzt wird der Herr gefragt, warum ist Rot an deinem Gewand? Und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Und der Herr spricht, ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und ich zerstampfte sie in meiner Erregung. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand, denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Vergeltung war gekommen. Es ist der Herr, der so spricht. Du fragst dich, was am Ende der Welt geschehen wird, wie das Ende der Welt aussehen wird. Es wird blutig enden. Hörst du das? Manche mögen nun sagen, aber das ist nicht mein Gott. Gottlose zerstampfen, sodass das Blut an Gottes Gewand spritzt, das ist nicht mein Gott. So ist mein Jesus Christus nicht. Ich will dich fragen, weißt du, wer die Kelter des Grimmes Gottes tritt? Wer ist das eigentlich, der hineingeht, um zu stampfen mit seinen Füßen? Uns wird die Antwort gegeben in Offenbarung Kapitel 19. Da heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet, und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und aus seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet, hör genau hin. Er ist gekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reinen Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und jetzt hör mal genau hin. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr aller Herren. Der Jesus, von dem du sagst, der wird nie so etwas tun. Er ist es, der eintreten wird in den Kelter Gottes und er wird die Ungläubigen zerstampfen. Das ist, was die Heilige Schrift lehrt. Christus ist der Herr. Ihm gehören alle Nationen und er kommt, um die Seinen, die Gläubigen, zu versammeln und in seine Scheune zu bringen, die ewige Herrlichkeit beim Vater, und seine Feinde, die ihm ebenso gehören, denn er ist der Herr über sie. Er wird sie sammeln und er wird sie in seinem gerechten Zorn zerquetschen. Sie gehen ein in das ewige Verderben. Und nun lass mich am Schluss fragen, was all das mit dir zu tun hat. Zunächst einmal merkst du nicht, wie diese Worte dir zurufen. Zurufen, komm zu Christus, solange es noch Zeit ist. Denn noch ist der Tag der Ernte nicht gekommen. Noch leben Gläubige und Ungläubige zusammen auf demselben Acker dieser Erde. Hüte dich, schönes Blümelein. Der Schnitter kommt. Noch stehst du vielleicht da und in voller Reife erfreust dich deines Lebens. Er kommt gewiss. Und wenn du nicht erlebst, wie er kommt in den Wolken, so wirst du doch kommen zu ihm. Denn er bestimmt, wann jeder Mensch zu sterben hat und wann er vor ihm zu erscheinen hat. Er wird kommen, um die Lebenden und die Toten zu versammeln. So heißt es in Apostelgeschichte 17. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle, überall, Buße tun sollen. Warum? Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er diesen Mann von den Toten auferweckt hat. Es ist Christus. Komm zu Christus, denn nur er hat Macht über deine Seele. Er hat Vollmacht, dir zu vergeben. Er hat Vollmacht, dich zu verschonen. Jetzt spricht er noch freundlich mit seinen Lippen. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht, die ihr beladen seid. Kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Doch dann werden die gleichen Lippen sprechen. Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Komm, solange seine Lippen jetzt sprechen, kommt her zu mir, bevor er sprechen wird, hinweg mit dir. Christus wird kommen und er wird allein diejenigen schonen, die jetzt schon zu ihm kommen. Lass mich dir sagen, Christus tat alles dafür, dass Menschen nicht in die Kälte des Grimmes des Zornes Gottes gehen müssen. Er tat alles dafür, dass Sünder gerettet werden können. Was fragst du, wenn er doch so brutal ist? Hast du nie gehört, wie brutal Jesus Christus zerquetscht wurde? Dass der Menschensohn Mensch geworden ist? Dass er in die Weinpresse Gottes ging und selbst den ganzen Gewicht des Grimmes, des Zornes Gottes über die Sünden auf sich nahm? Und dass er zerquetscht wurde, das Blut floss aus seiner Seite. Warum tut er das? Um Menschen wie dich und mich zu retten, auf dass nicht auf dich der Zorn Gottes kommt. Er ließ sich zerschlagen, er ließ sich zerstampfen, auf dass du bei ihm Zuflucht findest und verschont bleibst vor dem kommenden Gericht Gottes. Komm zu Christus, komm zu ihm, solange Zeit ist. Wir wissen nicht, wann er kommt. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, das heißt dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Er kommt. Der Schnitter kommt. Komm zu Christus, solange es Zeit ist. Aber gehörst du zu ihm? gehörst du zu Christus und weißt, dass er dich schonen wird, weil er für dich gestorben ist, dann will ich dich fragen, wozu gebrauchst du diese letzte Zeit, die du jetzt noch hast auf Erden? Wenn du doch weißt, dass geerntet wird, wenn du doch weißt, die ganze Menschheitsgeschichte steuert unaufhaltsam auf diesen Tag der Ernte zu, was solltest du dann tun? Entweder wird der einzelne Menschen ernten durch den Tod, oder er kommt wieder und wird die ganze Menschheit auf einmal abernten. Aber wozu sollte das führen? Welche Einstellung solltest du haben? Wie solltest du darauf reagieren? Ein Wort. Du solltest arbeiten. Du solltest arbeiten in der Ernte. Jesus sagt an einer Stelle in Lukas Kapitel 10, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Und gleich darauf sagt er, und ich sende euch wie Lämmer inmitten von Wölfen. Bist du ein Arbeiter für den Herrn? Gebrauchst du diese Zeit, um zu arbeiten, auf dass Christus seinen vollen Lohn empfange? Er hat hart gearbeitet, um eine große, unzählige Schar von Erlösten am Ende einzusammeln. Die Frage ist, ob du deinem Herrn gedient hast in diesem seinem größten Anliegen? Denn er ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat sein kostbares Blut für sie vergossen. Wie viel sind sie dir wert? Arbeitest du? Mühst du dich ab? Flehst du? Suchst du die Verlorenen? Was tust du? Was tust du, um Menschen zu Christus zu führen, auf dass sie durch den Glauben an ihn gerettet werden? Ihr Lieben, als Gemeinde haben wir diesen Auftrag. Geht hin in alle Welt. Mache zu Jüngern. Ihr Lieben, das ist unser Auftrag, unser größter Auftrag, Gott zu verherrlichen, indem wir für ihn sammeln. Und wer nicht mit ihm sammelt, ihr Lieben, der verstreut, der arbeitet gegen ihn. Darum stimme ein in die Freude des Schnitters, in die Freude des Erntens und arbeite, arbeite für den Herrn. Als Letztes möchte ich dir sagen, dass dieser Text dich stärken und ermutigen sollte. Wozu wurde die Offenbarung gegeben? Erinnert euch daran. Sie wurde uns gegeben als Ermahnung und Ermutigung, treu zu sein. Ich muss denken an den Psalm 73, geschrieben von Asaf. Denkt daran, in welcher Situation er sich befindet. Er schaut auf die Gottlosen. Und er muss sagen, es geht ihnen so gut, sie sind wie sonnengereifte Weintrauben. Es mangelt ihnen sozusagen an nichts. Sie haben Lebensfreude, ein schönes Leben. Ihr Leben ist so süß wie Traubensaft, könnte man sagen. Und Asaf wurde neidisch. Und er sagt sich, warum plage ich mich eigentlich ab für Gott? Warum lebe ich eigentlich für Gott? Was ist denn der Lohn? Was für einen Lohn hat denn schon jemand, der zu Gott gehört und seine Gebote hält? Ohne Gott könnte es mir doch viel besser gehen. Und dann heißt es dort in diesem Psalm, da schreibt Asaf, eine Mühe war es in meinen Augen. Dieser Gedanke, er hat mir große Mühe bereitet. Es war schwierig für mich zu verstehen. Bis wann? Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und dort bedachte ich ihr Ende. Was bedachte Asaf? Im Heiligtum Gottes, er dachte an das Ende der Gottlosen. Verstehst du, warum das ein Ende gemacht hat, seiner Mühen? Warum das Bedenken des Endes der Gottlosen ein Ende gemacht hat mit Asafs Mühen? Er hat auf das Endgericht geschaut, auf die große Ernte am Ende der Tage. Verstehst du, was auf jeden Gottlosen zukommt? Mögen sie noch so fröhlich sein und sich freuen in dieser Welt. Das, was hier geschrieben steht, ist für die Kinder Gottes keine Bedrohung. Es ist für dich eine Bestärkung. Es ist für dich eine Bestärkung. auf dass du treu bist und ausharrst bis zum Ende, komme was wolle. Und selbst wenn, wie in den Zeilen, denen wir eingangs gelesen haben, dein Rücken gezeichnet ist mit Furchen, dass dein Rücken zerrissen wurde, du hast Narben und du hast so viel Schreckliches erlebt, schau auf ihr Ende. Die letzte Strophe dieses deutschen Volksliedes vom Schnitter lautet so: Trotz Tod, komm her, ich fürchte dich nicht. Trotz all der Herr, tu ein Schnitt. Werd ich nur verletzet, so werde ich versetzet in den himmlischen Garten, auf den wir alle warten. Freue dich, du schönes Blümelein. Mit anderen Worten, ich brauche den Tod nicht zu fürchten. Komm, komm, Schnitter, nimm mein Leben, weil ich werde nur verpflanzt. Ich werde versetzt in das himmlische Paradies, in den Garten Gottes, wo ich immer blühe, in alle Ewigkeit. Komm. Und darum lehrt uns Jesus, wie unsere Einstellung sein sollte, wenn wir den Sohn des Menschen kommen sehen in den Wolken. In Lukas 21 heißt es: Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Stern, und auf der Erde wird Angst sein unter den Nationen, in Ratlosigkeit, bei brausenden und wogenden Meer. Die Nationen werden sein wie ein brausendes Meer. Sie haben Angst, sie wissen nicht, was passiert. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke, mit Macht und Herrlichkeit. Und jetzt hör mal, was der Herr Jesus Christus seinen Jüngern zu sagen hat. Während alle vor Angst vergehen, jetzt hört ihr mir, meine Jünger, ganz genau zu, was eure Einstellung sein solltet. Während die Welt vergeht in Angst, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so ihr blickt auf. Erhebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Weil eure Erlösung naht. Ihr könnt den Schnitter willkommen heißen. Denn unsere Erlösung wartet auf uns. Wir werden versetzt in das ewige Reich. Jesus sagt in Johannes 14: Euer Herz sei nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder. Und ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Ja, komme bald, Herr Jesus, komme bald. Amen.
Amen. Amen.
Lasst uns aufstehen und miteinander beten. O Herr Jesus Christus, der du sitzt zu Rechten Gottes in Herrlichkeit und Majestät und in Kraft. Du bist der Schnitter, du bist der Besitzer einer jeden Seele. Und wir demütigen uns vor deinem Angesicht. Wir beugen uns vor deiner Majestät. Und wir bitten dich, Herr, hab Erbarmen mit uns, verschone uns und sieh uns gnädig an. Und rette uns, Herr Jesus, wenn du wiederkommst auf der weißen Wolke, um in Gerechtigkeit den Erdkreis zu richten, um das gerechte Urteil Gottes über Sünder zu vollziehen. Dann, Herr Jesus, sieh uns gnädig an. Und rette einen jeden von uns, o Herr. Mach uns weise. Lehre uns, unsere Tage zu zählen. Lehre uns, daran zu denken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Herr Jesus, komme bald. Komme bald. Gepriesen sei dein Name. Amen.